Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Bundesaußenminister Heiko Maas soll im Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei vermitteln. Maas besucht heute erst Athen und dann Ankara. Welche Erfolgschancen der Besuch hat, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Thomas Seibert. Der belarussische Staatschef Lukaschenko sieht sich mit einer unerwarteten Kündigungswelle konfrontiert. Mehrere Journalistinnen und Journalisten wollen nicht mehr für die Staatsmedien berichten. Doch es gibt alternative Informationsquellen. Und vor 5 Jahren flohen fast 800.000 Menschen über die sogenannte Balkanroute in die EU. Wir fragen, was heute auf der Fluchtroute passiert. Bundesaußenminister Heiko Maas soll Streit schlichten zwischen Griechenland und der Türkei. Es geht um türkische Bohrungen nach Gas im Mittelmeer. Unter anderem vor der Küste Kretas sucht die Türkei dort nach Rohstoffen.
Aus unserer Sicht ist es und bleibt es dabei, dass ein unmittelbarer Dialog und beiderseitige Schritte zur Deeskalation notwendig sind, um zu einer Lösung der Spannungen zu finden.
So fasste der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christoph Burger das Ziel der Reise zusammen. Aktuell sieht es aber eher nach Eskalation als nach Deeskalation aus. Unmittelbar vor dem Besuch des deutschen Außenministers verlängerte die Türkei die Suche nach Gas bis Donnerstag und kündigte eine Militärübung an. Griechenland startet heute ebenfalls ein Militärmanöver der Marine und der Flugabwehr. Und zwar eben dort, wo das türkische Schiff nach Gas sucht. Thomas Seibert in Istanbul. Ist das Taktik, dass jetzt beide Länder vor diesem Besuch die Drohgebärden noch mal hochfahren?
Das ist Taktik. Beide Seiten rasseln heftig mit dem Säbel, um der jeweils anderen Seite klarzumachen, dass man selber stärker sei. Damit wird auch Verhandlungsmasse aufgebaut vor dem Besuch von Maas, also Dinge, die man sich dann abhandeln lassen kann in einem möglichen Kompromiss. Allerdings muss man festhalten, dass dieses Verhalten beider Seiten äußerst riskant ist. Das kann schiefgehen. Keiner dieser beiden Länder, Griechenland oder Türkei, will einen Krieg im Mittelmeer, aber es gibt halt vorstellbare Szenarien, dass so etwas quasi aus Versehen geschehen kann. Am 12. August zum Beispiel sind bereits 2 Kriegsschiffe dieser beiden Länder kollidiert in diesem Gebiet. Beide halten diesen Vorfall etwas unter der Decke, um das nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber wie gesagt, es gibt dieses Risiko einer nicht kalkulierbaren Eskalation.
Wir haben es ja gerade schon gehört, das Ziel der Reise ist, dass sich beide Seiten an einen Tisch setzen. Wie gut stehen denn da die Chancen?
Im Moment muss man sagen, die Chancen stehen schlecht. Beide Seiten beharren auf ihren Positionen. Der türkische Präsident Erdogan hat gestern Abend nach einer Kabinettssitzung noch einmal diese harte Linie der Türkei unterstrichen. Er sagte, verantwortlich für alles Negative, was in diesem Bereich sich abspielen könnte, sei einzig und allein Griechenland. Die Türkei besteht darauf, sie sei zu Verhandlungen bereit. Allerdings müsste Griechenland aufhören mit dem, was die Türkei als Provokationen auffasst. Auf der anderen Seite sagt Griechenland, die Athener Regierung habe das Völkerrecht im Rücken bei ihrem Vorgehen im Mittelmeer und es sei die Türkei, die da aggressiv handle. Unter deutscher Vermittlung waren beide Seiten vor einigen Wochen kurz vor der Aufnahme von Gesprächen gestanden, aber das wurde dann wieder zunichte gemacht, weil eben beide Seiten auch vor dem eigenen Publikum jeweils den starken Mann geben und Kompromisse an die andere Seite möglichst ausschließen wollen.
Sie haben es gerade angesprochen, der Streit dreht sich auch um das Völkerrecht, um die Seegrenzen im Mittelmeer, wem also welches Gebiet zusteht. Die Türkei hat vor einigen Monaten da ein Abkommen mit Libyen geschlossen, das Kreta als zu Griechenland gehörende Insel ignoriert. Und das griechische Parlament will morgen ein Abkommen mit Italien und Ägypten zu den Seegrenzen verabschieden. Warum sind diese Abkommen überhaupt nötig? Warum regelt das nicht das Völkerrecht?
Weil sich beide Seiten nicht darüber einig sind, was das Völkerrecht nun eigentlich sagt. Griechenland ist Unterzeichnerin des UN-Seerechtsabkommens von 1982 und basiert seine Forderungen, seine Positionen auf diesem Abkommen und sagt, völkerrechtlich ist eigentlich alles klar, unsere Position ist vom internationalen Recht gedeckt. Die Türkei allerdings ist nicht Mitglied dieses UN-Abkommens. Sie besteht auf einer anderen Auslegung des Völkerrechts. Es gibt dann auch noch Fragen darüber, ob dieses Seerechtsabkommen auch für Staaten gilt, die nicht unterzeichnet haben. Die Türkei bestreitet das heftig. Griechenland steht auf dem Standpunkt, dass, wenn sich beide Seiten nicht einigen können, dann soll eben das internationale Gericht angerufen werden. Die Türkei will das aber nicht. Die Türkei will das in bilateralen Verhandlungen lösen. Das sagte auch Erdogans Sprecher İbrahim Kalin heute Morgen in einem Zeitungsinterview noch einmal. Das heißt, die Türkei möchte das politisch lösen. Griechenland besteht auf einer rechtlichen Lösung. Und solange sich beide Seiten da nicht einig sind, kann es eigentlich auch keine grundlegenden Fortschritte geben.
Wie gut kann Deutschland da als Vermittler fungieren?
Deutschland hat durchaus Einfluss auf die Türkei. Insgesamt ist die EU der größte Handelspartner der Türkei. Also die Türkei ist zwar in ihrer öffentlichen Rhetorik recht negativ der EU gegenüber, kann aber die EU nicht völlig ignorieren. Die türkische Regierung sagt, die EU und damit indirekt auch Deutschland fielen aus als ehrliche Vermittler im Grunde genommen aus, weil sie eben immer auf der Seite von Griechenland stünden. Aber wie gesagt, Deutschland hat einen gewissen Einfluss auf die Türkei. Man muss abwarten, ob Maas das in konkrete Schritte ummünzen kann. Wie gesagt, im Moment stehen die Chancen eher schlecht.
Frankreich stellt sich da noch klarer an die Seite Griechenlands als Deutschlands. Frankreich hat seine Militärpräsenz im Mittelmeer erhöht. Und Ende der Woche treffen sich die EU-Außenminister in Berlin. Wie wahrscheinlich sind da jetzt Sanktionen, womöglich auch auf Druck von Frankreich?
Das wird auf jeden Fall doch diskutiert werden. Maas wird möglicherweise in Ankara heute auf diese drohenden Sanktionen verweisen, um die Türkei zu mehr Kompromissen zu bewegen. Man muss abwarten, ob das viel Eindruck macht in Ankara. Frankreich hat sich sehr, sehr deutlich positioniert in diesem Streit, auch weil Frankreich mit der Türkei rivalisiert im Libyen-Konflikt. Also da gibt es mehrere Konflikte, die hier ineinander greifen. Das macht eine Lösung umso schwerer. Die französische Haltung ist jedenfalls sehr, sehr antitürkisch im Moment. Dazu kommt auch noch die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate, die ebenfalls ein Rivale der Türkei in Libyen sind, die sich auch auf die Seite von Griechenland gestellt haben.
Und Thomas Seibert in Istanbul, vielen Dank für dieses Gespräch an dieser Stelle. Die Bilder von den Protesten in Belarus gegen Staatschef Lukaschenko gehen um die Welt. Hunderttausende Menschen in einem weiß-roten Fahnenmeer, aber auch Demonstranten, die am Boden liegen und auf die Polizisten trotzdem weiter einschlagen. Als Gefahr für das eigene Land stellen die Staatsmedien die Demonstrationen deshalb dar. Eine Lesart, die in den Staatsmedien selbst nun eine Kündigungswelle auslöst. Eine ganze Reihe belarussischer Journalisten haben das Staatsfernsehen verlassen. In der Bevölkerung haben viele ohnehin längst andere Wege gefunden, sich zu informieren. Nexta heißt ein beliebter Telegram-Kanal, Belsat ein Fernsehsender, über den Informationen fließen. Beide haben ihren Sitz in Polen. Was dahinter steckt, das weiß Jan Palukat in Warschau.
Kann diese Szene echt sein oder ist sie inszeniert? Eine Dorfstraße, landestypische Holzhäuser. Die Kamera schwenkt auf ein schwarz gekleidetes Mitglied der inzwischen weltweit bekannten Sonderpolizei Omon. Groß im Bild hält der Maskierte einen Zivilisten am Boden, mit dem Knüppel drohend. Im Hintergrund weitere Gewaltszenen. Ein Mann in Blue Jeans wird abgeführt. Ein anderer, schwarzer Omon-Mann prügelt einen Menschen am Boden. Das Video, es soll im belarussischen Dorf Lebetsewa nicht weit von der litauischen Grenze entstanden sein, wirft Fragen nach seiner Echtheit auf. Fast zu perfekt inszeniert erscheint es. Und wenn es echt ist, stellt sich die Anschlussfrage, wieso die Staatsmacht in Belarus solche Nahaufnahmen ihrer Gewalt zulässt. Denn heimlich kann das Video kaum gedreht worden sein. Jakub Biernat vom Sender Belsat, der von Polen aus für Weißrussland ausstrahlt, aber eigene Teams in Belarus hat. Die Omon-Leute tragen Masken und haben keine Abzeichen. Ihre Autos fahren ohne Kennzeichen. Der Bürger ist außerstande festzustellen, wer prügelt, wer festnimmt. Man spürt, dass sie einen Freibrief für Gewalt haben. Sie sind hemmungslos auch, wenn Menschen das aufnehmen. Und deswegen gibt es so viele schreckliche Videos. Irgendwann freilich richtet sich die Gewalt oft auch gegen die Filmenden selbst. Eine Belsat-Mitarbeiterin etwa zog bei Protesten die Presseweste aus, weil sie spürte, dass gezielt in ihre Richtung geschossen wurde, berichtet Biernat. Zahlreiche Mitarbeiter des Senders wurden festgenommen, misshandelt. Einem Belsat-Reporter, der sich vor einem Gefängnis nach inhaftierten Kollegen erkundigte, schlugen Milizionäre 4 Zähne aus, so der Sender, der vom öffentlichen polnischen TVP finanziert wird. Wir haben viele Teams am Ort, aber wenn man jederzeit verhaftet werden kann, streamen wir am liebsten live ins Netz. Der Kameramann hat sein Smartphone, die Journalistin hat ihr Mikro und sie senden live, bis sie verhaftet werden. Aber das Material ist da. Polen ist nicht nur Sitz von Belsat, auch Nexstar operiert von hier, eine Art Videobörse. Die Nutzerzahlen explodierten auf über 2 Millionen. Nexstar nutzt den Messenger-Kanal Telegram, der schwer zu blockieren ist. Der 22-jährige Stepan Putilo begann Nexstar mit 17. In seinem polnischen Versteck erzählt er dem ARD-Studio Warschau von dem Sturm, in dem er nun steht. Wir bekommen jetzt sehr viele Hinweise. 200 pro Minute, 100.000 am Tag. Nicht alles können wir prüfen und analysieren. Wir tun alles mit Hilfe unserer Quellen, die Echtheit zu prüfen. Und am liebsten publizieren wir Videos und Fotos, wo wir genau wissen, dass sie authentisch sind. Andrzej Poczobut, polnisch-belarussischer Journalist aus Grodna im Westen von Belarus, arbeitet schon lange dort. Dieser Tage zieht er rund um die Uhr durch seine Stadt, um selbst aufzuzeichnen, was passiert. Und weil er die Gegend kennt, kann er auch bei fremden Aufnahmen Authentizität gut einschätzen. Ich sehe mir immer genau die Details an, die Uniformen, das Wetter, den Ort. Man muss alles untersuchen und ich gebe nur weiter, wo ich hundertprozentig sicher bin. Auch jenes Prügelvideo aus einem Dorf nicht weit von seiner Stadt leitete Poczobut weiter. Es stammt nicht von ihm selbst. Tatsächlich gibt es weitere Quellen und sogar Fotos von der Gewaltorgie im Dorf aus anderer Perspektive, die dafür sprechen, dass das Video echt ist. Und so wichtig es ist, dass Journalisten viel riskieren, um der Welt zu zeigen, was in Belarus passiert, sie dienen doch zugleich womöglich auch ein Stück weit dem Regime beim Verbreiten der brutalen Botschaft ans eigene Volk. Nehmt euch in Acht, wer aufmuckt, wird von uns gnadenlos verfolgt, wenn es sein muss, bis ins letzte Dorf.
Der Bericht von Jan Palokat war das. Präsident Lukaschenko will die Berichterstattung nun übrigens anders sicherstellen. Er hat in den vergangenen Tagen Russland gebeten, ihm mit Journalisten auszuhelfen. Im europäischen Asylrecht hat sich in den vergangenen Jahren bekanntlich nichts geändert. Die sogenannte Dublin-Regelung, nach der Asylsuchende das Asylverfahren in dem EU-Land durchlaufen, in das sie zuerst einreisen, gilt noch immer. Zulasten vor allem für Länder mit einer EU-Außengrenze, Italien, Griechenland, aber auch Kroatien. In diesem Herbst soll unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein Vorschlag für eine Reform her. Die Hoffnung dahinter ist auch, dass Migranten nicht mehr auf eigene Faust den Weg quer durch Europa machen müssten, wie das 2015 vor allem auf der sogenannten Balkanroute der Fall war. Ungefähr 760.000 Menschen flohen damals über diese Route. Heute, 5 Jahre später, sind es weit weniger, nämlich in etwa 15.000. Wie die Situation aktuell ist, das hat Srđan Govedarica recherchiert.
Lange Zeit lag Bosnien und Herzegowina abseits der sogenannten Balkanroute. Das hat sich geändert. Beispiel Velika Kladuša im Nordwesten des Landes. Ein wackeliges Handyvideo zeigt einen bosnischen Polizisten offenbar im Gespräch mit einer Gruppe von Migranten oder Flüchtlingen. Im gebrochenen Englisch fordert er sie auf, die Region zu verlassen, weil sonst die Bürger der Gegend auf sie losgehen würden. Wenn weitere Massen kommen, gibt es hier einen Dschihad. Gewehr, Feuer, Boom. Die Nerven im Nordwesten Bosnien und Herzegowinas liegen blank. Vor allem direkt an der Grenze zum EU-Staat Kroatien, rund um die Städte Velika Kladuša und Bihać. Seit Ende 2017 ist hier ein Ausgangspunkt für Zehntausende Flüchtlinge und Migranten entstanden, um ohne Papiere nach Kroatien und damit in die EU zu gelangen. Einigen gelingt das, andere werden von der kroatischen Polizei aufgegriffen und illegal nach Bosnien zurückgebracht. Bei diesen sogenannten Pushbacks kommt es regelmäßig zu Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Die kroatischen Behörden bestreiten das vehement, doch seit Jahren erzählen Migranten und Flüchtlinge eine andere Geschichte, auch dokumentiert durch internationale Hilfsorganisationen und zahlreiche Medienberichte. In der Stadt Bihać sagt dieser junge Afghane, dass er bereits 7-mal von der kroatischen Polizei erwischt und jedes Mal auch, wie er sagt, bestraft wurde. Sie haben uns gesagt, dass wir uns auf den Boden legen sollen. Dann haben sie uns mit Pfefferspray besprüht. Danach sollten wir einer nach dem anderen aufstehen. 4 oder 5 von denen haben uns dann ins Gesicht geschlagen und getreten und Stöcke benutzt. Nach Angaben des UNHCR waren Ende Juli dieses Jahres rund 15.000 Flüchtlinge, Migranten und Asylsuchende in den Ländern des Westbalkans unterwegs. Die meisten stammen aus Afghanistan und Pakistan, Syrien und den Maghreb-Staaten. Die Menschen kommen meist aus Griechenland über Nordmazedonien nach Serbien, von wo aus sie sich über Bosnien und Herzegowina weiter nach Westen durchschlagen. 95% sind in Bosnien und Herzegowina und in Serbien. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass sich Ende Juli 560 unbegleitete Kinder in den Ländern des Westbalkans unter dieser Population befunden haben. Sagt Neven Cervenkovic vom Regionalbüro des UNHCR für Südosteuropa in Sarajevo. Das größte Problem seien fehlende oder schlecht ausgestattete Unterkünfte, so Cervenkovic. Besonders deutlich ist das im Nordwesten Bosniens. In der Stadt Velika Kladuša nimmt das überbelegte Flüchtlingscamp niemanden mehr auf. Schätzungen zufolge leben in der Region bis zu 2000 Menschen ohne Obdach. Sie kampieren auf öffentlichen Plätzen und Parks oder in leerstehenden Gebäuden. Die Menschen seien am Ende ihrer Kräfte, sagt Arzt Mustafa Hodžić, der in Velika Kladuša Flüchtlinge und Migranten betreut. Wir werden es mit einer hohen Zahl an Invaliden zu tun haben, also Menschen, die nicht mehr in der Lage sein werden, sich so zu bewegen, wie sie es gewohnt sind, also zu Fuß oder teilweise zu Fuß bis nach Slowenien oder Italien. Das sind Menschen, die keine 20 Kilometer mehr zu Fuß gehen können. Deshalb müssen wir jetzt darüber nachdenken, was wir mit diesen Menschen in Zukunft machen werden. Auf der sogenannten Balkanroute sind also nach wie vor Menschen unterwegs. Und nicht alle überleben das. Seit Juli 2013 hat das ARD-Studio Südosteuropa 237 Todesfälle dokumentiert. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Die Menschen starben bei Auto- und Zugunfällen, sind ertrunken, wurden erschossen oder starben an Krankheiten. Inzwischen ist auch Corona ein Problem. Im größten Flüchtlingscamp der Stadt Bihać wurden gerade 5 Fälle bestätigt.
Wenn das nächste Mal ein Bus hier illegal ankommt, wird er angezündet.
Die Bürger im Nordwesten Bosniens fühlen sich unterdessen im Stich gelassen. Der Frust ist bei einigen in Aggression umgeschlagen und es kommt zu Protesten vor Flüchtlingscamps. Die Regionalbehörden im Nordwesten des Landes haben inzwischen verfügt, keine Flüchtlinge und Migranten mehr auf ihr Territorium zu lassen. Eine Pattsituation, denn auch andere Landesteile in Bosnien und Herzegowina weigern sich, die Menschen aufzunehmen. Und auch der junge Afghane aus Bihać weiß nicht, wie es für ihn weitergeht. Wenn du alleine bist und über 18, dann bekommst du keine Unterkunft. So kommt es, dass ich jetzt mehr als 4 Monate in einer alten Fabrik lebe.
Srđan Govedarica fasste für Sie die Lage an der sogenannten Balkanroute zusammen. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.